Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Sie ist eine der wichtigsten Stimmen der Gegenwartsliteratur, Juli C. Als Autorin, öffentliche Intellektuelle und engagierte Debattenpartnerin prägt sie politische und gesellschaftliche Diskussionen unserer Zeit. Doch was macht ihr literarisches Schaffen so besonders? Und wie lassen sich ihre Texte lesen, analysieren und vermitteln? Ich spreche mit Dieter Wrobel darüber, dass Cs Texte für alle Jahrgangsstufen genutzt werden können, dass Cs Texte häufig den Zusammenhang zwischen Literatur und Recht thematisieren und wie dies didaktisch aufgegriffen werden kann, dass Juli C. ihre Streitbarkeit nicht nur in ihren literarischen Texten unter Beweis stellt, sondern auch durch ihre Präsenz in öffentlichen Debatten. Aber erstmal herzlich willkommen, Herr Wrobel. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Veronika, schön, dich wieder mal zu sprechen.
Ja, du bekommst zu Beginn gleich mal ein kleines Ratespiel.
Oh.
Als ich nämlich die Nachricht bekam, dass wir den neuen Podcast über Juli C. machen dürfen, habe ich gerade ein Buch von ihr gelesen und lange überlegt, ob es nun eher ein Sachbuch oder ein Roman ist. Das ist jetzt auch dein Tipp. Rat mal, was könnte das sein?
Ei.
Das ist schwer. Hast du eine Idee?
Ein Sachbuch oder ein Roman?
Aha.
Manfred Gortz, Dein Erfolg.
Stark. Nein, das war es nicht. Aber guter Tipp. Guter Tipp passt eigentlich sogar besser zu meinem Tipp. Nee, es war Socke und Sophie, das Pferdebuch.
Ah, ja, ja. Ja, das Pferdebuch.
Das ist ja für die Schule eher ungeeignet, da es sich ja hauptsächlich an Pferdeinteressierte richtet. Aber diese Vielschichtigkeit, die Juli C. ausmacht und die du im Basisartikel der Ausgabe von Praxis Deutsch ansprichst, zeigt sich da ja schon. Als ich deinen Artikel gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh je, was muss ich denn als Lehrkraft jetzt speziell über Juli C. wissen, wenn ich sie im Unterricht behandeln möchte?
Die erste Antwort gar nichts, weil die Texte ja für sich sprechen müssen und es gar nicht so sehr geht, über Autorinnen oder Autoren biografisch Texte zu erschließen. Aber trotzdem kann es nicht schaden, wenn man ein bisschen auch der Biografie mit einspielen kann und eine grobe Idee hat, wer Juli C. ist, was sie so macht. Und ich würde dann sagen, dass wichtig ist, dass sie eben nicht nur Autorin, nicht nur Schriftstellerin ist, sondern dass sie Juristin ist, studierte Juristin, examinierte Juristin, dass sie als ehrenamtliche Verfassungsrichterin auch in Brandenburg am Verfassungsgericht tätig ist und von daher auch einen ganz anderen Blick auf die Realität, auf die Wirklichkeit, auf die politische, soziale Gegebenheit hat und eben nicht nur in so einem Elfenbeinturm sitzt und Literatur produziert, sondern tatsächlich mit allen Beinen, die sie hat, im Leben steht. Und dazu gehört diese juristische Tätigkeit, dazu gehört vielleicht auch die Tatsache, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, dass sie in Brandenburg wohnt, dass sie aus Bonn stammend nach Brandenburg gezogen ist, in ein kleines Dorf, wirklich in die Provinz und dort nochmal Leben anders wahrnimmt als in irgendwelchen intellektuellen Blasen in Metropolen oder in Berlin oder sonst irgendwo. Und was man wissen muss, dass sie sich eben mit ihrer Literatur und mit allem anderen Äußerungen tatsächlich als eine öffentliche Person immer wieder sichtbar macht, auch immer wieder ins Kreuzfeuer stellt, auch den Shitstorms aussetzt, die dann passieren. Aber wenn man sie sozusagen als eine streitbare Person mit unterschiedlichen Blicken auf Realität wahrnimmt, dann ist das, glaube ich, ein guter Einstieg in die Texte.
Absolut. Und das nimmt vielleicht auch ein wenig die Angst vor dieser Vielschichtigkeit, weil man sich ja durchaus in ihren Texten auch in allen Themen wiederfinden kann. Also ich kann mir ein Thema rauspicken, das Recht hast du gerade angesprochen. Das schauen wir uns vielleicht nachher mal in einem der Unterrichtsmodelle genauer an.
Ja, und mehr noch, also Lehrkräfte müssen keine Angst haben, nur weil Juli C. draufsteht und man diese Person vielleicht aus irgendwelchen Debatten, Talkshows oder so weiter kennt. Die Texte sind nämlich trotz und alledem auch immer gut unterhalten. Sie sind gut zu lesen, sie sind leicht zu lesen. Und auch die etwas voluminöseren Romane lassen sich für den Unterricht heranziehen. Man muss sie ja nicht immer als Ganzschrift lesen, aber man kann tatsächlich manchmal auch Miniaturen herauslösen und an diesen Textauszügen auch tatsächlich dem typischen Juli C. Sound und den von ihr transportierten Themen sehr nahe kommen.
Absolut. Ich habe in den Modellen gesehen, es ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an Sachen, die man da im Deutschunterricht machen kann. Und das lädt auch wirklich dazu ein, weil ja nicht nur die literarische Qualität gegeben ist, sondern auch die Themen so vielschichtig sind. Besonders überrascht habt ihr mich ja damit, dass ihr schon mit den
sehr, sehr jungen Schülern oder Jahrgangsstufen anfängt. Magst du uns mal was erzählen zu dem Modell, das es ab dem vierten Schuljahr gibt oder das ab dem vierten Schuljahr einsetzbar ist? Mhm. Das weiß man ja oft gar nicht, dass sie auch Kinderbücher geschrieben hat.
Ja, hat sie. Sie hat nicht nur Pferde- und Sachbücher geschrieben oder Pseudo-Sachbücher, ne, irgendwie so hybride Texte, tatsächlich auch Kinderbücher. Und das Buch, das wir im Heft verhandeln, Der war's, Untertitel Eine Geschichte über Mobbing, Schuld und Vorurteile, ist so ein Beispiel dafür, dass Julie C. als Juristin, mit einer Co-Autorin übrigens, auch eine Juristin, eine Juraprofessorin, dass sie also hergeht und es schafft, extrem komplexe juristische Zusammenhänge, in diesem Fall geht es um die Unschuldsvermutung, so runterzubrechen, dass auch sehr junge Lesende da sehr nah rankommen und genau begreifen, was eigentlich dieses Ding ist und wie die juristischen Zusammenhänge sind. Ganz kurz zum Inhalt, es geht um eine Schulklasse und der beliebtesten Schülerin aus dieser Klasse wird immer wieder ein Pausenbrot, ein Sandwich geklaut. Und für die Schülerinnen und Schüler ist relativ schnell klar, das kann nur der Neue gewesen sein. Und mit dieser unbewiesenen Einstellung setzen sie sich jetzt mit diesem Schüler auseinander. Mobbing, Schuld, Vorurteile, so der Untertitel. Und dann kommt allerdings heraus, dass dieser Schüler tatsächlich nicht der Sandwich-Dieb ist. Auf diese Art und Weise wird so an einem kleinen, ganz alltäglichen Fall, ohne dass man da ein juristisches Brimborium drumherum braucht, deutlich, dass so der erste Augenschein, diese erste Vermutung, Schuldzuweisung tatsächlich nicht unbedingt tragfähig sind und dass man genauer hinkommt. Gucken muss und dass man eben hinter die Dinge schauen muss und dass es faktenbasierte Einschätzungen bedarf. Spoiler, es war der Schulhund, der sich über die Brote hergemacht hat und kein Mitschüler. Aber dieser Handlungsstrang zeigt ja schon, dass Julie C. in diesem Fall mit ihrer Mitautorin es schafft, tatsächlich sehr komplexe Sachverhalte so runterzubrechen, dass sie auch ohne ein juristisches Proseminar besucht zu haben, verständlich sind und in diesem Fall auch für sehr junge Menschen verständlich sind.
Und von höchstem Interesse, weil ja gerade in diesem Alter das Thema Gerechtigkeit ja oft eine ganz große Rolle spielt. Und mir hat es auch gut gefallen, dass man da sozusagen synästhetisch arbeiten kann, weil die Bilder ja auch sehr, sehr schön eingesetzt werden können im Unterricht.
Ganz genau, ja, ja.
Auch wenn ich persönlich es verdammen möchte, dass der Schulhund schuld ist. Ich habe selbst einen Schulhund in meinem Schulalltag dabei und das ist natürlich sehr verleumderisch hier. Gut, aber tolles Modell, das man eben auch noch in der sechsten Jahrgangsstufe einsetzen kann, weil dieses Thema eben dermaßen gut aufgearbeitet ist, dass es auch für Zwölfjährige noch gut geeignet ist.
Und es kommt ohne den moralischen Zeigefinger aus. Und auch das ist typisch für Julie C., dass die Texte Angebote enthalten, in denen Leserinnen und Leser, auch junge Leserinnen und Leser, sich selber tatsächlich finden können, in denen sie ihre eigene Position auch reflektieren können, ohne gleich sozusagen mit irgendeiner impliziten, ich sag mal Moral in Anführungszeichen, konfrontiert zu werden oder gar überrumpelt zu werden.
Das macht es auch so gut weiter nutzbar. Also dieser fehlende Zeigefinger, ich finde es zum Beispiel ein Rollenspielen immer furchtbar, wenn dann einer den Bösen spielen muss, den Unsympathen. Da gehen zwar manche drin auf, aber die meisten finden das extrem unangenehm. Gut, wollen wir uns noch ein anderes Bild anschauen, das vielleicht in ein wenig auf unsere Medienwelt abzielt, weil sie auch dazu häufig Position bezieht. Welches möchtest du denn angucken?
Also ich glaube, spannend ist tatsächlich ein Modell, das gar nicht mal literarische Texte in den Mittelpunkt stellt, sondern eben die Autorin, ihre Inszenierung, ihre Selbstinszenierung, ihre Medienpräsenz und dadurch ihre Vielgesichtigkeit darstellt. Wir haben da ein Modell von einer Autorin bekommen, das so ab Klasse 10 einzusetzen ist und das wirklich die Sonderstellung Julie C.'s auch in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zeigt. Also die unterschiedlichen medialen Rollen und ihre öffentliche Präsenz, die sozusagen wie bei so einer Zwiebel erforderlich sind, um ein Gesamtbild zu ergeben. Wir hatten ja eingangs schon drüber gesprochen, dass Julie C. eine streitbare, eine öffentliche, eine sichtbare Intellektuelle ist und in diesem Modell kommt es raus. Da ist der Zugang sozusagen über diese verschiedenen Rollensegmente geschaffen. Da gibt es Beispielzugänge aus den Podcasts, aus einem Interview, aus Essays, eben aus nicht-literarischen Äußerungen. Man könnte das noch ergänzen durch Talkshow-Ausschnitte. Sie ist ja durchaus auch in den prominenten politischen Talkshows dieses Landes immer wieder gern zu Gast. Und darüber hinaus für die Oberstufe könnte man auch noch ergänzen einen Auszug aus dem literarischen Quartett, wo sie eben als Literarin und als Literaturkritikerin präsent ist. diese Vielschichtigkeit, also diese einzelnen Zwiebelschichten gewissermaßen, sich genauer anzuschauen. Das ist in Puzzlestücken so ein Bild von Julie C. und ihrer medialen Präsenz, auch ihrer Selbstdarstellung. Wie tritt sie auf? Wie inszeniert sie sich? Wie agiert sie körpersprachlich, sprachlich? An welchen Stellen kalkuliert sie vielleicht auch Widersprüche? Das macht es so interessant und es zeigt eben, dass Julie C. sich auch von vielen anderen Autorinnen und Autoren der Gegenwartsliteratur genau darin unterscheidet. Sie ist politisch, sie ist streitbar, sie ist kontrovers und ist immer wieder aufs Neue und zuckt eben auch nicht zurück, wenn es mal Gegenwind gibt. Das zeigt sozusagen die Rolle, die eine öffentliche Intellektuelle einnehmen kann. Das Modell spiegelt es.
Mir hat dieses Modell ja unglaublich gut gefallen, weil das anschließt an die Wahrnehmung in den Medien von allen möglichen Persönlichkeiten, die unsere Schülerinnen und Schüler kennen und die ja oft wahnsinnig glatt gebügelt sind oder wahnsinnig eindimensional sind. Mhm. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir müssen unseren Jugendlichen da den Blick eröffnen, dass das oft ja ein ganz beschränkter, künstlicher Ausschnitt eines Menschen ist, einer Inszenierung, die dieser Mensch häufig selbst vorantreibt, und dann diese Zwiebelschichten zu entdecken. Wie vielschichtig kann ein Mensch sein oder kann er auch, kann immer mehr entdeckt werden, indem ich mir verschiedenste Medien angucke, indem ich lese, was dieser Mensch geschrieben hat. Also um wie viel deutlicher kann das Bild eines Menschen werden, als wenn ich nur auf Instagram folge und Videos aus dem Alltag sehe und mir dadurch ein Bild eines Menschen machen muss?
Ja, völlig richtig. Ich bin da ganz bei dir. Und das für mich Spannende ist ja, dass sich genau das auch in den Texten spiegelt. Dass auch da Julie C. sozusagen mit Medien, mit Inszenierungen spielt, Rollensegmente gewissermaßen vorstellt und dass sie genau diese Vielstimmigkeit eben auch in den Texten abbildet.
Absolut. Die Medien sind die eine Sache, die andere sind, was darf der Staat wissen? Da hatten wir schon im Corpus Delicti das Thema, also eine Lektüre, die häufiger in der Oberstufe gelesen wird und auch im Abitur schon mal dran war. Ihr habt jetzt ein Theaterstück von ihr ins Auge genommen, was ich ja sehr spannend finde, weil die gehen ja häufig so ein bisschen unter.
Ja, Julie C. kann eben nicht nur Kinderbücher, Sachbücher und Romane, sie kann tatsächlich
Was kann
auch
sie
Drama
eigentlich
und noch
nicht?
Ein bisschen mehr. Gute Frage. Sie ist ja gerade dabei, für das laufende Jahr, für 2026, als Co-Autorin ein Drehbuch für eine übrigens wieder fehlende Serie fürs ZDF zu schreiben. Also auch im Unterhaltungssegment ist sie unterwegs. Ne? Ja, zurück zum Drama. Der Kaktus heißt das Drama, stammt schon aus dem Jahr 2009, ist aber nach wie vor durchaus aktuell. Was darf der Staat wissen? Die Ausgangssituation für dieses Theaterstück ist denkbar absurd. Ein übereifriger Polizist verhaftet einen menschengroßen Gliederkaktus im festen Bewusstsein, einen international gesuchten Terroristen verhaftet zu haben. So, und jetzt stellen wir uns die Situation vor, diese Verhörsituation. Ein Kaktus wird verhört und der spielt seine Rolle sehr konsequent, indem er schweigt. Woran die Polizei, die Verhörenden verzweifeln und zu immer härteren Mitteln greifen. Und schließlich sogar Folter androhen. Das Ganze, deshalb sagte ich vorhin, 2009 referiert ja auf einen durchaus realen Fall der deutschen Kriminalgeschichte. Da ist im Fall eines entführten Kindes ein Täter gefasst worden, der sich geweigert hat auszusagen und den Aufenthaltsort, das Versteck des entführten Kindes nicht preisgegeben hat. Und da ist dann ja auch mit einer Folterdrohung gearbeitet worden, was hinterher für einen ziemlichen Skandal gesorgt hat und auch polizeiintern für einige gerade Rückungen verantwortlich war. Also hier ist die Frage, wie agiert der Staat, wie geht der Staat um, was darf ein Staat, was ist Rechtsstaatlichkeit, darum geht es ja tatsächlich und welche rechtsstaatlichen Güter sind verlässlich für jeden?
Brandaktuell und häufig noch nicht so reflektiert bei unseren jungen Menschen. Von dem her ist dieses Modell da wahnsinnig wichtig, weil natürlich würden vielleicht die ein oder anderen Schüler sagen, naja, also wenn ein Kind in Gefahr ist, dann kann man das doch vielleicht rechtfertigen. Aber dass sowas ausgemacht werden muss als Gesellschaft und festgelegt werden muss und dann dazu Position bezogen werden muss, ist ja wahnsinnig wichtig.
Dazu bieten im Übrigen nahezu alle Texte von Julie C. an, denn sie geht genau zwischen Schwarz und Weiß und reduziert es nicht auf diese polare Gegenüberstellung, sondern sie schaut, welche Grautöne sind dazwischen, wo muss man genauer hinschauen, wozu bedarf es der Differenzierung. Das hat aber dann auch zur Konsequenz, dass bestimmte Dinge eben nicht zur Aushandlung stehen. Und dazu gehören eben rechtsstaatliche Grundlagen, demokratische Grundlagen, innerhalb derer Spielregeln variabel sind. sind, aushandelbar sind, Positionen aushandelbar sind, die aber nach außen auch harte Grenzen haben.
Und das ist eine Erkenntnis, die sich in meinen Augen wirklich durch die Literatur erlangen lässt.
Durch die Literatur und vielleicht auch durch wieder die Person Julie C. Wir haben im aktuellen Heft ja dann auch ein Interview mit ihr drin, in dem Julie C. sich auch genau dazu äußert und sagt, eigentlich sei ihr
ein exklusives möchte ich einfügen. Du hast genau, exklusiv ja. mit ihr sprechen können.
Es gibt viele Interviews mit Julie C., aber dieses naturgemäß mal einmal. Ja, aber da sagt Julie C. auch genau das und sie äußert sich dazu auch, dass ihr eigentlich um die Zukunft des Rechtsstaates gar nicht bange sei, sofern eben genau diese Grundfesten als unverhandelbar und auch als unverrückbar gelten.
Ja, ich möchte jetzt vielleicht fast schon abschließend noch zwei Modelle, die mich begeistert haben und die ich unbedingt umsetzen möchte, erwähnen. Das eine ist ein Modell, das geht gar nicht um eine Ganzschrift oder um Auszüge aus einem längeren Text, sondern es geht um ihren Beitrag zum Unwort des Jahres am Beispiel von Klimahysterie. Und das ist nicht nur ein Modell, das sich sehr variabel in allen möglichen Jahrgangsstufen einsetzen lässt, Klammer auf Vertretungsstunde, sondern eben auch um ein Thema, das sprachphilosophisch werden kann, aber auch ganz politisch sein kann, das jedenfalls, glaube ich, eine Positionierung der Schülerinnen und Schüler herausfordert. Und das hat mir besonders gut gefallen, weil das so ein kleiner Ausschnitt ist, wo ich mal wirklich in die Tiefe gehen kann in kurzer Zeit.
Absolut, ja, das ist so ein Spotlight, das die Tradition aufnimmt, dass jährlicher Wörter bzw. Unwörter des Jahres gekürt werden, die in irgendeiner Art und Weise Zeitgeist spiegeln und dann aber für sich stehen bleiben. Und Julie C. hat sich in einem kleinen Text dazu geäußert, in einem Interview dazu geäußert, dass letzten Endes diese Worte auch einer Kontextualisierung bedürfen, um sie tatsächlich in ihrer Dimension zu durchschauen. Sie hat das Beispiel des Unwortes des Jahres 2019 gemacht. Das war Klimahysterie. Und sie hat quasi dieser Wahl des Wortes vorgeworfen, dass damit eine einseitige Parteinahme passiere und eigentlich dieses Konzept hinterfragt sein müsse. Das ist eine spannende Geschichte, weil sie tatsächlich auf der Oberfläche zeitaktuell, politisch aktuell, gegenwartsbezogen argumentiert, politisch argumentiert, wie sie es ja fast immer tut. Zum anderen eben genau, du hast es angesprochen, diese sprachreflektorische oder sprachreflexive Dimension mit reinbringt und deutlich macht, was eigentlich passiert, wenn man Sprache aus Kontexten herauslöst, sozusagen einzelne Worte auf die Fahne schreibt, nach vorne stellt und ähnliches mehr. Also insofern ist hier eine Möglichkeit gegeben, auf sehr unterschiedlichen Ebenen, wirklich sozusagen von der Frage, wie geht denn das eigentlich, was ist das Wort, Unwort des Jahres, was soll das, was hat das für eine Funktion, was gibt es da überhaupt für Worte, die wichtig sind, auf einer inhaltlichen Ebene nachzudenken, aber eben auch sozusagen sprachphilosophisch, sprachreflexiv zu schauen, wie das Framing solcher Auswahlen und solcher Worte dann letzten Endes ist, was damit passiert.
Das ist das Schöne, dieser Beitrag befähigt mich ja da in jedwede Richtung zu gehen, je nachdem, was die Schülerinnen und Schüler im Gespräch dann interessiert. Also von dem her. Und den letzten Favoriten von mir noch, ein Zitat von ihr ist der Titel »Ich bin noch nicht mein eigener Deutsch-Leistungskurs«. Ich habe mir notiert, Thema, was will uns die Autorin sagen? Ich habe den Satz wirklich gesagt gerade.
Ja, den wirklich. Ja, genau. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, den muss ich aufnehmen. Sie will uns sagen, dass genau diese Frage natürlich bitte nicht zu stellen ist, weil die Autorin in diesem Fall letzten Endes nicht ihre Interpretin ist und ihre Texte für sich stehen und sie nicht die Instanz ist, die sich selbst interpretieren, selbst kommentieren und selbst erläutern muss. Das ist sozusagen doppelt relevant. Einmal für ihr Verständnis als Autorin, zu sagen, meine Texte stehen da und nun macht. Aber ich finde es fast noch wichtiger aus der Schulperspektive, wo ja solche Fragen wie, was wir uns der Autor, die Autorin, was wir uns der Text sagen, welche Intentionen tauchen auf, die ja doch immer sehr noch immer stark gemacht werden. Bei allem Verständnis dafür, dass man so eine Autorin auch sichtbar machen will, geht es aber gar nicht darum, sozusagen die eine Intention zu finden, sondern Literatur, literarische Texte eben in ihrer Vielschichtigkeit, in ihrer Polyvalenz und auch in ihrer Uneindeutigkeit und auch in der Uneindeutigkeit der Positionierung dazu sichtbar zu machen. Also literarische Texte, auch die von Juli C. gerade wollen nicht, dass hinterher alle sagen, jawohl, da bin ich, auch da stehe ich hinter, das sehe ich genauso, sondern die wollen auch Widerspruch intendieren, die wollen so Reibungsflächen herstellen, die wollen Diskurse öffnen. Und insofern ist der Unterricht eben genau darauf abzustellen, diese Offenheiten, diese Unbestimmtheiten rauszuholen. Und wenn Juli C. etwas, naja, schon fast patzig sagt, ich bin doch nicht mein eigener Deutschleistungskurs, dann hat sie damit vor allem eins, nämlich recht, absolut recht, denn die Deutschleistungskurse sollen ihre Texte verhandeln, nicht sie.
Und ich glaube, dieses Verhandeln könnte sehr fruchtbar werden mit ihren Texten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da lebhafte Diskussionen geben könnte in den Klassen und Kursen. Lieber Dieter.
Das wäre zu wünschen, ja.
Ich hoffe, wir haben den Kolleginnen und Kollegen Lust gemacht auf Juli C. und auf die Modelle in dieser Ausgabe, die wirklich toll ausgewählt sind. Vielen Dank dafür und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, ich danke auch. Schönen Tag noch.
Das war Einfach unterrichten. Der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.